Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Seinen Namen und sein Gesicht kennt kaum jemand, aber seine Stimme kennt fast jeder. Unser Gast heute Vormittag in SWR 1 Leute ist Stefan Aurel Schlappritz. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen.
Guten Morgen oder wie wir in Hamburg sagen, moin moin.
Wann haben Sie Ihren letzten Werbespot eingesprochen?
Gestern.
Gestern?
Ja.
Das war welcher?
Ein Programm, mit dem man seine Steuern machen kann.
Ein Satz, zwei Sätze,
fünf? Sechs Seiten, auf denen ich die Spots erklärt habe, die dann gedreht werden dazu. Also das gehört auch mit zum Job, dass man sogenannte Narratives macht.
Das war gestern. Mhm. Können Sie sich noch an Ihren allerersten Werbespot erinnern?
Das war 87. Während einer Musikproduktion wurde ich gefragt in der Pause, sag mal, ich habe gehört, du bist auch beim Radio. Du, wir machen gerade einen Werbespot nebenan. Und könntest du eventuell einen Satz sprechen? Für Werbung? Das fand ich so absolut faszinierend. Das war noch ein einminütiger Spot mit ganz vielen Sprechern, gibt's heute nicht mehr. Und die Rahmenstimme hat Hans Petsch gesprochen, die große Märchenstimme, mit der nicht nur ich groß geworden bin.
Liebe Kinder, Hänsel und Gretel, Old Shatterhand.
Die Stimme, ne? Okay. Der Wahnsinn. Und ich durfte da einen kleinen Satz mitsprechen. Und der hieß, das schöne Haus, was das wohl wert wäre. Das war der Beginn.
Es ist tatsächlich so, also sagen viele, auch Schauspieler, Synchronsprecher, dass wenn sie sich im Rückblick hören, also eine Aufnahme 20, 30 Jahre alt, dass sie feststellen, dass früher sie sehr viel heller geklungen haben.
Ja, nein, das ist klar. Und vor allen Dingen, du kannst ja mit deiner Stimme noch nicht umgehen. Das heißt also, je weniger Druck du in die Stimme tust, desto angenehmer klingt sie. Okay. Und das lernt man dann im Laufe der Jahre. Und je lauter man ist, desto höher ist die Stimme automatisch.
Haben Sie jemals eine Stimmausbildung gemacht?
Nie. Autodidakt in allen Belangen.
Und das hat funktioniert?
Scheinbar, sonst wäre ich nicht hier.
Ohne größere Probleme und ohne größere Pannen?
Ja, mit viel Fleiß. Also es war ja nicht so, dass ich mir das ausgesucht habe. Ich wusste gar nicht, dass es diesen Job gibt. Ich kam da durch Zufall dazu, dass ich gefragt wurde, was zu sprechen. Und dann haben sie gesagt, du bekommst auch Geld dafür. Und da habe ich gesagt, auf keinen Fall. Das war nur ein Satz. Dafür möchte ich doch kein Geld. Du, dann verrechnen wir das mit den Studiokosten. Das müssen wir so machen. Für einen Satz Geld. Spricht da drei Worte und bekommt Geld dafür. Ich habe mich dran gewöhnt, das geht.
Das kann ich mir gut vorstellen. Also, gestern die letzte Produktion, vor ziemlich genau 30 Jahren, der allererste Satz. Und dazwischen wie viel tausend Werbespot-Produktionen?
Eine Menge.
Haben Sie einen Überblick?
Nee. Es kommt viel zusammen. Okay. Es gab auch mal Zeiten, da wurde sehr viel mehr investiert. Also da gab es pro Produkt 3, 4 Sprecher. Da gab es am Anfang Dialoge und am Ende kommt dann der feine Herr auf Sprecher. In diese Nische bin ich dann gerutscht, die dann sagt, bravo, das ist genau das Richtige, jetzt neu.
Stefan Aurel Schlappritz, unser Gast heute Vormittag in SWR 1 Leute. Stefan, ist klar, Aurel ist ein etwas ungewöhnlicher Vorname.
Ja, aber ist auch klar,
Teilvorname.
Ist der zweite Vorname.
Das heißt, Ihre Eltern hatten irgendwas mit Latein und mit Marc Aurel am Hut?
Also ich glaube, Marc Aurel war der Anlass. Und die wussten wahrscheinlich auch, dass das ein Kaiser war.
Wenn wir gerade beim Biografischen sind, Sie kommen aus Hamburg, sollten Abitur machen und haben hingeschmissen. Warum?
Ich habe gemerkt, dass ich keine Lust hatte, danach weiterhin in schulähnlicher Atmosphäre leben zu wollen. Das heißt, sprich studieren.
Ja.
Und ich wusste auch nicht genau, was ich hätte studieren wollen oder sollen. Ich wollte weiterhin Musik machen. Das ist klar, du kannst nicht von 0 auf 100 Musik machen und damit dein Geld verdienen.
Aber ich wollte schon viele gescheitert.
Auf jeden Fall, aber ich wollte unbedingt zum Radio.
Das hat erstmal auch nicht geklappt. Stattdessen haben sie Büromaschinen verkloppt.
Ja, genau, das war direkt nach der Schule. Also da musste ich auch erstmal zusehen, da brauchte ich eine eigene Wohnung. Und da musste ich zusehen, dass da Geld rankommt. Ich darf sagen, was ich damals verdient habe. 586 Mark. Und ich konnte mir diese Summe nicht vorstellen. Das war ja der Wahnsinn. So viel Geld. Dummerweise hat die Wohnung 400 Mark gekostet. So viel Geld.
Blieben noch 186 Mark.
Zum so Leben. Wenig Geld. Ja. Ja, aber ich hätte ja dann auch mehr Büromaschinen verkaufen können oder Wartungsverträge für Schreibmaschinen. Es ist mir leider nicht gelungen. Ich war immer so kurz davor, so ein bisschen mehr abgreifen zu können, aber es blieb bei den 586.
Irgendwann war es gut mit den Büromaschinen und dann kam, es war sozusagen eine Art von Glücksfall für Sie, der NDR und die Möglichkeit, auch journalistisch irgendwas zu machen.
Genau, ich habe für den Jugendfunk Beiträge machen können, wollte aber parallel auch immer Interviews führen. Das habe ich ja täglich gemacht mit Leuten auf der Straße etc. Für die Beiträge, aber auch für im Pop-Bereich.
Ja.
Und hatte dann die Möglichkeit, weil ein anderer Kollege nicht konnte, das erste Mal mein erstes Pop-Interview zu führen.
Mit wem?
Gene Simmons von Kiss.
Okay.
Den kannte ich sehr gut, weil ich nämlich die Platte Kiss Alive 2, wo er blutsabbernd auf dem Cover ist, mir zu Weihnachten gewünscht habe. Ich glaube, das war 73. Ich kannte die Band nicht, aber das Cover fand ich
netter Typ.
Abgefahren. Super netter Typ.
Ja.
Super intelligent, eloquent.
Gute Umgangsform?
Ja, astrein.
Okay. Ja, wer kam als zweites? Paul McCartney?
Nee, McCartney hatte ich auch interviewen dürfen. Als zweites, um ehrlich zu sein, weiß ich das nicht mehr. Es ging dann Schlag auf Schlag. Und dann hatte ich das Glück, also wirklich.
Aber irgendwann kam auch McCartney.
McCartney auch, ja.
Wie haben Sie den in Erinnerung?
Ich bin mit der Bahn nach Ludwigshafen gefahren, um ihn im Rahmen einer Wetten, dass-Sendung hinter den Kulissen interviewen zu dürfen.
Aha.
Und ich habe die ganze Zeit gehofft, lieber Gott, lass Paul McCartney netten Menschen sein. Sonst kann ich die Beatles nicht mehr hören.
Und?
Er war der netteste Mensch, den man sich überhaupt vorstellen kann.
Wie war's Ding?
Sehr netter, freundlicher Mann. Aber anders als McCartney, der hatte mehr um die Ohren. McCartney hat nur ein Interview gemacht. Und das war dann natürlich insofern etwas entspannter. Das Ding war in einer Interviewmühle, da warst du einer von vier.
Das heißt professionell distanziert.
Du kannst ja auch nicht jeden an dich ranlassen in dem
Klar.
Sinne. Du weißt ja auch nicht, ist jetzt der Stefan das einzige Interview, das du machst, ein netter Typ oder nicht. Das weiß man nicht. Aber McCartney wusste das. Ich darf euch auch ein Anekdötchen erzählen.
Sehr gerne.
Nachdem wir uns dann eine Stunde toll unterhalten haben und er mir sein Leid geklagt hat, der Michael Jackson hätte die Verlagsrechte gekauft. Und er hat so einen Hals auf Michael gehabt damals.
Aha.
Und das stimmte dann ja auch alles. Habe ich am Ende gefragt, Paul, can you do me a favor and speak for my phone answering machine? Und Paul sagte, nobody asked me that before. Und ich sagte, nobody will ask you that again, Paul.
Okay.
Und er sagte, hi, this is not Stefan, this is Paul McCartney speaking here with his voice. I'm afraid Stefan's not in, so please be so kind and leave a message after the beep. Is that okay, Stefan? Paul, wonderful, thank you. Ein super Typ, brillant.
Stefan Aurel Schlabritz. Unser Gast heute Vormittag in SWR 1, Leute, Werbesprecher aus Hamburg, und das ist eigentlich insofern untertrieben, als Sie der Werbesprecher schlechthin sind.
Es gibt viele andere tolle Stimmen. Ich hatte das Glück oder habe das Glück, das seit vielen Jahren zu machen. Wir können gerne mit Bier anfangen.
Also
bekomme ich auch eins, sonst kann ich das gar nicht sprechen.
Nein, vormittags um 10:30 ist ein bisschen früh vielleicht.
Das einzig wahre Wasser.
Dann gibt's McDonald's.
Es gibt ja nicht nur die Patties von McDonald's. Also ich habe für alle Anbieter schon gesprochen.
Also Fastfood.
Unter anderem, ja.
Sparkasse?
Auch, jahrelang, 12 Jahre lang. Mhm. Das Sparkassenfinanzprogramm oder Olympische Momente im Ersten werden Ihnen präsentiert von der Sparkasse. Bla bla bla, bla 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 bla.
Wenn solche Spots eingesprochen werden, ist da in jedem Fall auch ein Regisseur dabei, der sagt, also wir hätten es gerne ein bisschen anders und nicht die Bierstimme von vorhin, sondern ein bisschen seriöser?
Ja, natürlich, auf jeden Fall. Ich bin ja sozusagen der Letzte in der Kette. Mein Job ist ja nicht besonders kreativ. Da gibt es ja Leute, die den Spot entwerfen, den vorschlagen, die Vorproduktion machen, dann wird er gedreht, dann wird ein Casting gemacht, die Schauspieler etc., 20 Sekunden, das ist alles Politik. Und am Ende kommt da ein Typ und er sagt drei Sätze, das ist das Produkt.
Das sind fixe Sätze und nicht verhandelbar? Oder haben Sie es auch schon mal erlebt, dass Sie da irgendeinen Text ändern durften?
Ja, nicht bei den großen Sachen, das geht nicht, weil die sind alle juristisch durch und da kannst du nichts machen. Aber wenn du jetzt in Anführungsstrichen kleinere Dinge machst. Pizza Ristorante, der beste Restaurant der Stadt. Dann würde ich sagen, Luigi sagt doch das beste Restaurant der Stadt.
Okay.
Warum die? Die ist richtig. Nein, Deutsch wäre das richtig. Ah, dann mach du, wie du willst. Da wäre es möglich. Also bei kleineren Sachen.
Okay. Ihre Auftraggeber zum Beispiel Nivea, Telekom, Mercedes, Pfanni, Bluna, Quelle. richtet man sich dann immer auch nach der Außenwirkung der jeweiligen Firma, nach dem Image, das eine Firma hat, dass man, keine Ahnung, wenn man Nivea einspricht, ein bisschen gefühlvoller ist, als wenn es bei der Telekom um irgendwelche technischen Geschichten geht?
Nee, das kommt drauf an. Also Technik wird ja heute auch empathisch verkauft. Das ist ja dein Handy, mit dem du zusammen bist und du brauchst natürlich dann, musst digital bleiben. Es gab mal so Adjektive wie, kannst du das etwas kosmetischer sprechen? Kosmetisch war natürlich dann so viel Pflege braucht der Mann. Herrlich, ich schmiere mich jetzt ein. Oh, das tut mir aber gut. Also ja. Das ist dann etwas kosmetisch, etwas weicher. Und man sollte technische Sachen natürlich jetzt nicht so kalt sprechen, sonst kriegen die Leute Angst vom Handy oder vor was auch immer. Man sollte intuitiv sein, aber auch die Wünsche erfüllen derjenigen, die auch klare Vorstellungen haben, wie sie es haben möchten.
Wie viele Versuche brauchen Sie im Regelfall, um mit so einer Produktion durch zu sein?
Das kommt drauf an. Es kann sein, dass es der erste war, aber man testet noch ein wenig rum und kommt wieder dann zu der Tradition des Ersten, weil man gemerkt hat, na, wenn das angelächelt wird oder lauter gesprochen wird, ist es doch nicht so schön. Also es kommt drauf an. Dann war es vielleicht nur ein Versuch, nachdem ich 30 gemacht habe, die nicht so gut waren. Aber 30 mal drei Worte geht ganz schnell.
Ja.
Soll ich mal vormachen?
Ja, gerne. Ja, komm.
Endlich, jetzt neu. 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 Endlich, jetzt neu.
SWR1, Leute, heute Vormittag mit einem Mann, der sein Geld mit seiner Stimme verdient. Stefan Aurel Schlabritz aus Hamburg ist einer der Werbesprecher in Deutschland, in der deutschen Werbung überhaupt. Tut man sich mit guten und witzigen Texten leichter als mit, und Sie werden auch solche schon eingesprochen haben, relativ dämlichen Texten?
Nee, man freut sich über Themen, die einen interessieren. Ich habe auch, bin ja nicht nur Werbesprecher. Ich habe sehr viele Fernsehsendungen gesprochen, ein paar tausend. Zum Beispiel Ein neuer Tag, ein neuer Einsatz in vier Wänden. 1000 Sendungen. Oder war auch Station Voice. Also das sind die Typen, die dann bei Premiere abends sagen, um 20 Uhr bei Premiere, bla 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 bla.
Haben Sie eigentlich Ihr eigenes Studio zu Hause in Hamburg?
Habe ich auch ein kleines.
Ja. Mhm. Wo Sie im Prinzip auch alles selber produzieren
Nicht
können?
Alles. Nicht? Also das ist schon so, wenn Kunden dabei sind und es sind größere Produktionen, dann ist natürlich ein tolles Studio und besseres Ambiente. Ich kann ein paar Sätze abfeuern, aber man ist natürlich limitiert. Schöner ist es, wenn man ein richtiges Studio zur Verfügung hat und der Produzent mit dabei ist, dann kann man auf die Wünsche eingehen.
Mit Ende der Produktion treten Sie dann auch alle Rechte ab?
Ja, das ist normal, das ist automatisch.
Gibt es Produktionen, die Sie nicht machen? Werbung, die Sie ablehnen?
Ja,
zum Beispiel?
Parteienwerbung.
Warum?
Weil ich nicht polarisieren möchte und ich weiß auch nicht, ob das, was ich spreche, tatsächlich dem entspricht, was ich für gut empfinde.
Ja.
Weil wer hat von Politik schon Ahnung?
Gibt es denn in diesem breiten Werbemarkt auch Firmen oder Produkte, wo Sie sagen, habe ich überhaupt keine Affinität zu oder lehne ich aus, keine Ahnung, moralisch-ethischen Gründen ab?
Nee, da ist mir bisher noch nichts über den Weg gelaufen, bis auf Parteienwerbung. Also da habe ich häufig Angebote bekommen, auch finanziell verlockende, aber man sollte sich da auch nicht verkaufen. Und ansonsten, ja, die meisten Sachen, die beworben werden, sind ja harmlos. Das heißt ja, endlich die neue Rakete. Die Saudis haben sie auch. Jetzt, also für die Rüstungsindustrie gibt es doch keine Spots.
Ist doch besser so.
Würde ich auch nicht sprechen.
Wenn man wie Sie so lange im Geschäft ist, dann kann man natürlich auch beurteilen, wie sich diese ganze Szene verändert hat. Hat sie sich sehr verändert oder möglicherweise auch dramatisch verändert in den letzten 25, 30 Jahren?
Also sagen wir mal so, sie hat sich am Anfang zum Positiven verändert, weil ja die Medien haben sich ja ausgebreitet. Damals gab es die Öffentlich-Rechtlichen, die waren in Anführungsstrichen relativ monopolistisch und dann kamen die Privaten. Das heißt also, es gab noch andere Sender, auf denen auch Reklame gemacht werden konnte. Und dann fingen die Leute an, für jede Single, also ausgekoppelte Songs eines Albums, einen Werbespot zu machen. Für jedes Album, für jeden Kinofilm. Das war ja sonst nicht gang und gäbe. Auf einmal hat sich die Werbelandschaft verändert und ich kam zum richtigen Zeitpunkt, bin ich zufälligerweise da reingerutscht.
Das heißt, das war eine Goldgräberstimmung und Sie haben richtig viel Geld verdient auch.
Naja, Goldgräberstimmung, man kann es ja selbst nicht so definieren. Es war einfach so, dass man viel mehr eingesetzt wurde, als man sich das vorstellen konnte. Und es war recht bunt, da kam Techno auf, dann wurden Spots geschrien. Ich war der Erste, der mal einen Spot geschrien hat, richtig laut.
Echt? Was war das für einer?
Das weiß ich nicht mehr. Okay. Irgendwann so, it's ist endlich, bla bla. Aber mehr Spaß ist die leise Stimme oder bringt die leise Stimme.
Unser Gast heute Vormittag in SWR 1, Leute, ist der Hamburger Werbesprecher Stefan Aurel Schlabritz, der zur Musik eine besondere Verbindung hat. Insofern, Sie haben beruflich gesehen mit Musikjournalismus beim NDR zu tun gehabt. Genau. Auch mal bei einer Zeitung, die sich da nennt Bild am Sonntag.
Das ist richtig.
Wie lange ist das her?
Auch 30 Jahre her.
Was haben Sie da gemacht?
Es gab damals zwei große Sonntagszeitschriften, aber es waren keine Popmusikthemen da drin.
Aha.
Und da habe ich es mir ganz einfach gemacht, also was eigentlich unmöglich ist. Ich habe tatsächlich im Impressum geguckt, wer ist der Chefredakteur bei der Bild am Sonntag und habe dort angerufen. Die haben sich totgelacht. Auflagenstärkstes Magazin Europas und da will irgend so ein Typ den Chefredakteur sprechen. Dann habe ich denen erzählt, dass ich ein Konzept habe und ich würde nur mit ihm sprechen. Und habe ihm das erzählt mit dem Konzept. Er hat mich vermittelt mit dem Ressortleiter und ich habe tatsächlich den Zuschlag bekommen für die Musikseiten in der Bild am Sonntag.
Okay, wie lange haben Sie das gemacht? Ein paar Jahre?
3 Jahre.
Okay. Mhm. Ansonsten parallel auch immer eine eigene Band mit
ja.
eigenen CDs und eigenen Auftritten?
Die CDs kamen etwas später, aber ich habe immer Musik gemacht, schon während der Schulzeit. Immer Songs geschrieben und immer sehr viel Spaß daran, neue zu komponieren und dann später auch Platten zu machen.
Was für eine Art von Musik? Welche Schublade?
Rock'n'Roll im weitesten Sinne. West Coast betont, also sprich, wer jetzt die Harmonien in Anführungsstrichen mag, so Fleetwood Mac, Eagles,
okay.
Schlaggitarre, aber auch hin zum klassischen Rock.
Deutsche, englische Texte, beides?
Englische Texte.
Und jetzt eine neue CD aufgenommen genau. mit ein paar Leuten, die eigentlich aus dem Umfeld von Lindenberg kommen?
Ja, richtig. Ich habe jetzt eine deutschsprachige Platte gemacht, weil liegt ja noch irgendwann nahe, wenn man so viel Deutsch sprechen muss, dass man dann auch irgendwann sich auf Deutsch auch als Sänger ausdrücken möchte. Mit dabei Pascal Kravetz.
Und sein Vater sitzt immer noch an der Orgel bei Lindenberg?
Bei Lindenberg, Jean-Jacques Kravetz.
Dr. Goldfinger an den Tasten.
Der hat mitgespielt, lustigerweise auf einer alten Nummer von Westernhagen. Ich habe zwei Covers auf der Platte. Mit 18 Klassiker von Westernhagen habe ich im Duett gemacht mit meinem alten Freund Peter Brings. Und das Originalpiano damals hat Jean-Jacques Kravetz gespielt. Sensationell, hat uns so beeinflusst. Und da wir uns gut kennen und befreundet sind, habe ich gefragt, ob er es nochmal spielen möchte. Und er sagte, Wahnsinn. Habe ich seit 36 Jahren nicht gespielt.
Okay.
Und hat es wieder gespielt und wahnsinnig gerockt und ganz toll gemacht.
Wie viele Auftritte pro Jahr?
Also ich habe jetzt glücklicherweise in Spanien spielen dürfen, in 3 Clubs. Und da spielst du halt öfter. Also dieses Jahr hatte ich bisher, ich glaube, 30 Auftritte insgesamt. Aber auch in Hamburg, ich kam zurück, hatte 5 Auftritte. Aber auch rechts wie links, weißt du, das sind ja keine großen Hallen, die noch auf einen warten. Aber ich
wollte
auf den Harley Days
dieses Jahr. Ich wollte gerade sagen, also war das eigentlich bei Ihnen immer Hobby oder war da zumindest phasenweise auch die Absicht oder der Wunsch, damit auch Geld zu verdienen?
Der Wunsch war, das möglichst in guter Qualität zu machen. Und wenn du eine Platte machst, dann ist ja Blödsinn daran zu denken, ich habe eine CD, alle kaufen sie und ich verdiene Geld. Das ist ja auch heute nicht so. Aber es ist schön, wenn man die Chance hat, die Musik zu machen, die einem gefällt, mit so viel Mühe, wie es irgendwie geht. Und wenn das auf Nährboden fällt und die Leute mögen es, das ist schon eine Menge Honorar. Aber jetzt loszugehen und zu denken, damit verdiene ich Geld, ist purer Blödsinn heutzutage. Du verdienst Geld vielleicht noch mit Auftritten, aber CDs verkaufen sich kaum noch.
Stefan Aurel Schlabritz ist unser Gast heute Vormittag in SWR1. Leute, der Mann aus Hamburg, der von und der mit seiner Stimme lebt, ob das nun irgendwelche Synchrongeschichten im Fernsehen sind.
Nicht. Kein Synchron.
Nie Synchron?
Nie Synchron.
Warum?
Klingt doof, aber da ich häufig eingesetzt worden bin oder auch werde, läufst du Gefahr, deiner Stimme ein Gesicht zu verpassen.
Okay.
Und überleg mal, ein großer Schauspieler, nehmen wir Brad Pitt, wie viele Filme macht er im Jahr? 2 Filme? Maximal 3. Ein Film sind 4 Tage synchron.
Ja.
Dann wird er wiederholt, alle Naslang. Und irgendwann heißt es, hey, die Stimme kenne ich, das ist Brad Pitt.
Ja.
Und Brad Pitt spricht aber nur einmal für das Produkt oder das Produkt, weil dann heißt es, ich höre in der Werbung nur noch Brad Pitt. Und dann war es das mit dieser Stimme.
Es gibt ein hochprominentes Beispiel in Deutschland, Robert De Niro und die deutsche Stimme Christian Brückner. Und
wenn
Brückner mit dem Auto fährt, ein
Super.
Taxi besteigt, dreht sich der Taxifahrer um, weil er das Gefühl hat, hinter ihm sitzt Robert De Niro.
Eine Hammerstimme, die muss man ja lieben, aber die erkennst du sofort. Das heißt, wenn der Werbung spricht, ist der auf Jahre verbrannt in der Werbung. Der muss so viel Geld dafür nehmen. Also dann darf man auch nicht vergessen, er ist auch noch ein talentierter Schauspieler. Das wissen die Leute gar nicht. Manchmal sieht er, der hat eine Stimme wie, das ist er ja auch.
Ja, klar.
Dokus spricht er halt viele und das ist immer ein Traum, das zu hören.
Bei Ihnen auch Dokus?
Nee, ich bin mehr der Kommerztyp. Außerdem, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mich jetzt mehr und mehr auf die Musik konzentriere. Ich spreche zwar noch, aber meine Kernkompetenz musste oder durfte eigentlich mehr oder weniger der kurze Satz sein. Ah. Ich habe auch Hörbücher gesprochen, so ist es nicht. Ganze Sendung natürlich auch. Aber ich denke, es gibt ganz tolle Dokusprecher und denen höre ich gerne zu.
Sie haben vorhin erzählt, als in den 90er Jahren auch dieser Werbemarkt explodierte und plötzlich jede Band Trailer produziert hat für die neue CD, für irgendeine Tour. Da haben Sie auch relativ viel gemacht, von AC/DC bis Lindenberg damals.
Mache ich heute noch.
Ja.
Übrigens aktuell auch AC/DC und Lindenberg.
Beide?
Ja. Lindenberg durch Zufall seit Jahren. Der hat ja auch immer was Neues, hat ja ein neues Album. AC/DC hatten ja jetzt Rock or Bust, das war letztes Jahr oder vorletztes Jahr.
Mit der gleichen Intonation?
Nee.
Wo ist der Unterschied?
AC/DC, AC/DC, das neue Album. Udo Lindenberg, das neue Album.
So ein bisschen hallöchenmäßig, muss ich so reindenken.
Easy. Metallica?
Metallica. Sprichst du natürlich dann auch so, wie es klingt, ne?
Die Stones?
The Rolling Stones. Großwertig. Klassisch. Mit dem Brust und der Überzeugung. Ja, klassisch. Ey, wer liebt die Stones nicht?
Warum sind die Stones so groß immer noch?
Ja, der Hammer ist natürlich, es ist Bluesrock, es ist zeitlos und es gibt sie noch. Ich war 1980 als Schüler, oder 82, ich weiß es nicht mehr, in Hannover im Konzert, dass es die noch gibt. Das war ja der Wahnsinn.
Ja.
Man ist ja geboren und die Stones gab's schon.
Klar.
Alter, da läuft dieser alte Sack da so lange, der ist ja auch bestimmt schon 38. Das ist ja unglaublich. Die Energie, das wird wohl die letzte Tour gewesen sein. Das ist ja der Wahnsinn, dass es die noch gibt. Weil alle dachten, Keith Richard ist der Erste und Jagger sieht aus wie so ein Stadtplan mittlerweile. Aber Stadtpläne sind ja digital. Und Jagger?
Dazu kommt, was Jagger mit seinen Mitte 70 da auf der Bühne abzieht. Das ist schon ein ganz großes Kino.
Wahnsinn. Und übrigens Glückwunsch, lieber Mick. Er ist ja gerade wieder Vater geworden. Ich rede nicht von Großvater. Papi.
Wir haben über Ihre eigene Musik gesprochen, über die CD, über die Band, über die Rolling Stones, die ja immer noch ganz oben angesiedelt sind, auch was die Ticketpreise angeht. Wir haben noch nicht über Helmut Kohl gesprochen.
Jetzt sind Sie auch mit dem Blödsinn, ich mag das nicht. Bleiben Sie bitte bei der Sache, wir haben über Rock'n'Roll geredet.
Wie lange ist das her, dass Sie den Kohl gegeben haben? Auch viele Jahre, gell?
Ja, wahnsinnig viele Jahre her. Das war, wenn ich das so sagen darf, ein Abfallprodukt. Weil du hast ja, wenn du hinter dem Mikrofon stehst, hast du immer einen Kopfhörer auf und immer so einen ganz schönen Sound. Das heißt ja nicht immer, dass deine Stimme dann immer klasse klingt. Aber man experimentiert dann halt rum, auch manchmal aus Langeweile oder man hat dann...
Ja, aber man muss ja von der Sparkassen oder von der Bierwerbung auf Helmut Kohl kommen irgendwann mal.
Das einzig Wahre. Ich hab's doch...
Können Sie es nochmal sagen, bitte?
Ich hab's doch gesagt.
Das, sagen Sie nochmal...
Das einzig Wahre. Jetzt reicht's. So, noch einen Tick mache ich nicht.
Wobei Sie damals ja in einer heftigen Konkurrenz waren zu... Wer konnte den Kohl auch noch? Thomas Freitag?
Ja, gut. Das war keine Konkurrenz. Ja. Die haben ja keine Werbung gesprochen, die haben ja davon gelebt. Das ich habe es ja nur nebenbei gemacht. Das waren ja wirklich
Sie
auch Kabarettisten.
Sie sind mit Kohl nie auf die Bühne gegangen?
Nee, ich wollte ihn fragen, aber ich habe ihn nie getroffen.
Stefan Wald war auch einer, der Helmut Kohl sehr gut konnte, wobei ich gar nicht weiß, was aus dem geworden ist.
Ich weiß es auch nicht, aber das sind ja Kabarettisten,
klar.
Die haben einen ganz anderen Job und die haben ja auch ganz andere Farben noch, die sie anbieten. Das war bei mir halt so nebenbei und es war ein großer Spaß. Und es bringt auch immer Spaß, wenn du jetzt für Rolling Stones oder was weiß ich was sprichst oder eine kosmetische Werbung und das mit seiner Stimme ist lustiger.
Wie viel Spaß war es eigentlich, Willy Brandt zu imitieren?
Den habe ich mal in der Schule imitiert. Da haben irgendwelche Leute das versucht und ich habe es dann auch versucht. War viel Spaß.
War der schwer zu machen?
Der ist etwas lauter. Die Sozialdemokraten, und das sage ich Ihnen ganz deutlich. Also der war dynamisch, gut. Laut und leise.
Ja, gut.
Aber... Kohl war mir von der Sprache näher, weil er war so einfach.
Ich merke schon, da schlummern ganz, ganz hochkarätige Talente in Ihnen noch, die möglicherweise irgendwie...
Die waren alle schon draußen.
...gehoben werden müssen.
Nein. Die gab es ja schon. Vielen Dank für die Blumen.
Für welche Blumen?
Ja, also das sind mir Talente schlummern.
Mit den Talenten. Ja. Naja, Kohl war schon gut und Willy Brandt war auch nicht schlecht.
Ja, es bringt halt Spaß.
Gibt es noch einen dritten Politiker, den Sie drauf haben?
Ich muss überlegen. Ich habe sie damals versucht zu üben. Meine Schirrung noch mehr.
Franz Josef Strauß soll
ja,
es gewesen
so ähnlich,
sein?
So ähnlich. Ja. Das ist schon so lange, das ist schon so lange her. Achso, der Gerhard Schröder, nicht? Ja. Den habe ich ganz vergessen. Das war eine tolle Sache, du, die Sendung der SWR 1, nicht?
Gut.
Ja, den habe ich auch mal geübt.
Ja, Merkel? Was ist mit Merkel? Schwierig.
Das ist eine Frau, weibliche Stimme
ja,
kann ich
nicht. Ich weiß schon, dass es eine Frau ist.
Nee, also das können dann die Profis. Da gibt es ja Leute, die haben 40 Stimmen.
Ja.
Und die können dann teilweise auch Frauen nachmachen.
Schulz dürfte auch nicht so schwer sein, weil der hat ja diesen rheinischen Aachener
technische.
Singsang.
Sie hören die technische Seite oder technische Seite.
Weil das SCH nicht gesprochen
ja,
wird.
Genau. Ja, genau. Das ist doch schön. Nee, den kann ich nicht. Kohl war mir auch näher.
Tun Sie irgendwas, damit die Stimme in Form bleibt?
Möglichst viel sprechen. Klingt doof, ist aber so. Ist ja wie so ein Muskel, den man benutzt, letztendlich. Nee, ich achte eigentlich nicht drauf. Ich kann mich drauf verlassen, da ist eine gewisse Routine drin. Du weißt, wie sie funktioniert. Ja. Du darfst halt keinen Raubbau mit dir treiben. Also das
Was
heißt,
wäre Raubbau zum Beispiel?
Versoffene Nächte oder sowas. Dann kannst du Geht am nächsten nicht. Morgen, hast du nicht das Timbre. Du hast ja ein gewisses Produkt.
Ja.
Das ist ja wie beim Schauspieler, der geschminkt werden kann, muss. Das geht nur bis zu einer gewissen Stelle und ab da siehst du aus wie Keith Urban. Und das
also
ist nicht hübsch.
Alkohol, harte Sachen, ganz schlecht?
Mag ich auch gar nicht. Okay. Also Alkohol schon, ja, Bier und Wein.
Ah.
Ja, klar.
Was ist mit Zigaretten?
Ja, ab und an.
Was heißt ab und an?
Genussmittel.
Ja.
Ja.
Es gibt Sänger, die richtige Stimmübungen machen, um A, die Stimme zu trainieren und B, dann vernünftig auf die Bühne gehen zu können. Gibt es sowas Ähnliches bei Ihnen auch?
Nee, ich habe ja keine Ahnung davon. Ich habe auch keine Sprach- oder Sprecherziehung gemacht.
Sprecherziehung,
ja. Ne? Habe ich ja nicht gemacht. Deswegen kann ich da gar nicht mitreden. Nee, das weiß ich nicht. Ich habe das nur bei Kollegen oder Freunden mitbekommen, die auch Schauspieler oder Sprecher sind, was sie dann teilweise machen oder... Junge, alles in Ordnung bei dir? Nee, ich mach mich nur warm.
Okay.
Nee, da kann ich nicht mitsprechen. Ansonsten kann ich aber sprechen.
Auf der anderen Seite, ich meine, das ist nun auch klar, Stimme ist ihr Kapital. Und Kapital bedeutet natürlich auch Geld und Sicherheit und Zukunft.
Ja, man darf ja nicht vergessen, dass ich nebenbei auch noch sehr gut aussehe. Wenn es mit der Stimme nicht klappt, werde ich Model.
Ja,
also zweigleisig fahren.
Pläne für die Zukunft. Gibt es irgendwas, was für Sie wichtig ist?
Das mit der Musik ist meine Erfüllung. Ich hatte das Privileg, mit Freunden und ganz tollen Musikern eine wirklich schöne Platte zu machen. Übrigens mit den gleichen Leuten, die auch mit Lindenberg arbeiten oder auch mit Maffei. Die klingt insofern sehr gut. Und was mich am glücklichsten macht, ist die Musik. Und ich freue mich auf weitere Auftritte und hoffe darauf, dass die Platte weiterhin so gut läuft.
Und das Werbegeschäft geht genauso weiter, wie es die letzten Jahre auch gegangen ist?
Nein, es ist ja bei Selbstständigen so, dass es mal so ist und mal so. Aber wenn du es insgesamt siehst, klar, ich bin da und man kann mich fragen und es bringt mir nach wie vor sehr viel Spaß. Und es ist mir eine Ehre.
Wir sind am Ende der Sendung. Danke, dass Sie bei uns waren.
Herzlichen Dank.
Eins gehört.